zu unserer heutigen Credo-Sendung. Grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Radio Horeb und natürlich auch bei Radio Maria in Südtirol. Unser Thema heute, die Wunderheilungen von Lourdes. Und wir hören als Referenten heute Professor Anton Ziegenhaus. Ja, Wunder, der Begriff hat ja ungeachtet vieler Unkenrufe noch immer Hochkonjunktur. Vom Wunder von Bern bis zur Welt der Wunder im Abendprogramm. So richtig ausmerzen lässt sich das Wort einfach nicht. Und dennoch, wenn es mal für mehr steht als nur poetische oder rhetorische Umschreibung, sondern tatsächlich für etwas, das real anders eben als durch Wunder nicht erklärt werden kann, wie etwa bei den Wunderheilungen von Lourdes, dann wird's für denjenigen, der das so allen Ernstes sagt, ab und an brenzlig. Seine Zurechnungsfähigkeit scheint nicht wenigen Mitmenschen mindestens fragwürdig zu sein. Wenn der katholische Christ etwa dem Urteil der Kirche glaubt, es habe auf die Fürsprache dieser oder jenes Heiligen tatsächlich ein Wunder gegeben und er sich dann auch nicht irritieren lässt, wenn seine Pilgerfahrt nach Lourdes abschätzig als wundersüchtige Kaffeefahrt in ein frommes Las Vegas karikiert wird. Nein, katholische Gläubige und Kirche halten auch im 21. Jahrhundert daran fest, es gibt sie, die Wunder. Und so wollen wir uns in dieser Sendung näher mit diesem Thema befassen, diesem Thema widmen, genauer den Wunderheilungen von Lourdes, auf diese Phänomene schauen, auf die Hintergründe, gerade auch theologische Hintergründe und Prinzipien. Heute am Vorabend des Tages, an dem die Kirche der Erscheinungen von Lourdes gedenkt. Wir hören dazu einen der bedeutendsten deutschsprachigen Theologen der Gegenwart, den emeritierten Augsburger Dogmatiker, Professor Dr. Dr. Anton Ziegenhaus. Er hat sich diesen Abend wieder freigehalten für Radio Horeb. Grüße Gott, Professor Ziegenhaus.
Grüß Gott, schönen Abend.
Herr Professor, Sie sind als Wissenschaftler ein Forscher Leben lang hindurch bis heute mit dem Fach der sogenannten Dogmatik beschäftigt, also derjenigen theologischen Disziplin, die sich theologisch mit den Inhalten des christlichen Glaubenslebens befasst. Und ja, mancher sollte da auf den ersten Blick vielleicht meinen, na ja, Wunder ist jetzt vielleicht doch eher was so für die im engeren Sinne spirituellen Theologen, vielleicht aus den historischen Fächern, so Frömmigkeitsgeschichtler und so. Trotzdem, Sie denken heute für uns darüber nach, inwiefern tun Sie das denn als Dogmatiker?
Ja, als Dogmatiker hat man eigentlich sehr oft mit Wundern zu tun, also mit der Frage der Möglichkeit und der Auslegung der Wunder. Nehmen wir nur die Christologie, also die Lehre von Jesus Christus, das ist ja das zentrale Fach der Dogmatik. Wenn man den Anfang des Markus-Evangeliums liest, da bringt man einen Gelähmten zu Jesus, und weil man nicht hin kann zu ihm, weil so viele Leute rumstehen, lassen sie ihn durch das Dach hinab vorhin hin. Und Jesus sagt sofort, deine Sünden sind dir vergeben. Dann wundern sich die Leute und der lästert Gott, denn nur Gott kann die Sünden vergeben, sagen die. Und Jesus sagt, damit ihr seht, dass der Menschensohn, also er, die Macht hat, Sünden zu vergeben, sage ich, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Also das Wunder ist ein Beleg für die besondere Sendung Jesu, wie wir würden sagen, letztlich für die Gottheit.
Dann dürfen wir sehr gespannt sein auf Ihren Vortrag heute. Es geht Ihnen heute im Speziellen um die Wunderheilungen von Lourdes. Ihnen nun das Wort, Professor Ziegenhaus.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, anlässlich des Erscheinungstages 11. Februar 1848 in Lourdes möchte ich heute zu Ihnen über die Wunder von Lourdes sprechen. Zu diesem Thema kam ich auch durch einen Leserbrief in der Kernzeitung der Diözese Augsburg, in der eine Mutter beklagte, dass ein Religionslehrer den Kindern die Tatsächlichkeit der Wunder, der biblischen Wunderberichte abgeleugnet habe. Das kommt heute häufig vor. Manche Prediger haben deshalb Angst, zum Beispiel die Brotvermehrungswunder Jesu als ein Realereignis darzustellen, sondern sie predigen dann, wenn dieses Evangelium trifft, von der Liebe und von der moralischen Verpflichtung zum Teilen. Andere bezweifeln die aufsätzigen Heilungen und bemängeln am Bericht des Neuen Testaments das Fehlen von medizinischen Diagnosen. Vielleicht wäre es nur ein Hautausschlag gewesen. Als ob man sich angesichts der harten Folgen einer Aussatzerkrankung nicht vergewissert hätte, ob die Krankheit echt ist. Sie wissen ja, der Aussatz hatte zur Folge, dass man die Familiengemeinschaft, die Dorfgemeinschaft verlassen musste. Man war ausgeschlossen. Und Sie wissen aus dem Evangelium, dass Jesus Aussätzige geheilt hat und er sagt dann, zeigt euch den Priestern. Die waren als Sachkundige bestimmt, ein Urteil abzugeben, ob jemand gesund ist, geheilt ist oder ein Aussatzer krank ist. Also, man hat sich durchaus Gedanken gemacht über die Echtheit der Erkrankung. Nicht über die Wunder Jesu im Neuen Testament will ich heute zu Ihnen sprechen. Und auch nicht darüber, wie man diese Berichte erklärt, für den Fall, dass man die Wunder nicht als ein Realereignis versteht, sondern über Wunder, die ähnlich sind denen im Neuen Testament. Über die Wunder im Zusammenhang von Heilig- und Seligsprechungen und vor allem über die Heilungen in Lourdes. Dadurch wird die Tatsächlichkeit von Wunden, und zwar von bestbezeugten Wunden, belegt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, diesen Gedanken über die Wunder der Bibel zu sprechen, anhand von Wundern, die heute geschehen, auf diesen Gedanken bin ich nicht selber gekommen, sondern durch ein Buch von Wilhelm Schamoni. Schamoni hat ein Buch geschrieben, Wunder sind Tatsachen. Und wie geht er vor? Er schreibt hier über die Heiligen Biografien und über die Berichte von der Heilig- und Seligsprechung. Und dabei sind ja auch immer wieder Wunder besprochen. Und er geht so vor, dass er diese Berichte sammelt und dann ordnet nach neutestamentlichen Überschriften. So heißt in diesem Buch zum Beispiel die erste Überschrift Blinde sehen, Lahme gehen, die zweite Überschrift, Aussätzige werden rein, stumme Rede, Taube hören, Tote werden auferweckt. Er bringt auch eine Totenerweckung auf Fürbitte des heiligen Franz von Sales. Dann, da verließ sie das Fieber. Schließlich, ein Mann, der hatte eine verdorrte Hand. Oder, da erschien vor ihm ein wassersüchtiger Mann. Die neunte Überschrift, er heilte jegliche Krankheit und jegliches Gebrechen. Und die zehnte, fünf Brote und zwei Fische. Hier spricht er von Brotvermehrungswundern. Und auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und schließlich, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, wo er davon spricht, etwa, um ein Beispiel zu bringen, dass dann, wenn Konrad von Parzam in der Kirche war, nachts um 10 Uhr, 11 Uhr, die Kirche geleuchtet hat und man in Altötting eine erleuchtete Kirche vermuten musste, weil alles hell war. Schließlich es erschien ihnen Mose und Elia. Er wusste, was im Menschen war, also Prophezeiungen. Das Lamm ist ihr Licht. Und Philippus vom Geiste des Herrn entrückt. Das heißt, Wilhelm Schamoni nimmt also immer wieder die Berichte über Wunder oder wunderbare Ereignisse aus dem Leben eines Heiligen oder auf die Fürbitte eines Heiligen nach seinem Tod. Und die können uns am besten belegen, dass das, was man oft oder viele oft nicht glauben, dass das auch nach Christus geschehen ist. Denn im Markus-Evangelium heißt es, diese Zeichen werden ihnen folgen. Und die sind immer gefolgt in der Kirche. Ich will aber jetzt nicht über Schamoni reden, sondern ein anderes Buch Ihnen vorstellen. Pater Andreas Resch, Wunder der Seligen 1991 bis 1995. Pater Resch ist ein Professor für Grenzwissenschaft an einer römischen Universität gewesen. Jetzt ist er im Ruhestand. Und er hat in diesem Buch die Wunder dargestellt und dokumentiert, die bei den Seligsprechungen, die Papst Johannes Paul II. Vorgenommen hat, entscheidend waren für die Anerkennung der Seligkeit, der Seligsprechung. Dieses Buch von Pater Resch, man kann die empfehlen, man kann sagen, schauen Sie sich mal diese Bücher an. Sie sind gut gegliedert in bei jeder Seligen oder jedem Seligen ist zunächst ein Bild dargestellt, ein Foto oder ein Gemälde von diesem Seligen, dann eine Kurzbiografie und schließlich das Prozedere, das Verfahren der Seligsprechung, wo man also in einer ärztlichen Kommission sich diskutiert hat, ob dieses Geschehen, dieses Ereignis irgendwie natürlich erklärt werden kann, wie dann hier verfahren wurde. Das alles ist hier geschildert in diesem Buch. Er geht dann ein auf Prospero Lambertini. Das war ein Theologe, der dann Papst wurde unter dem Namen Benedikt den 14. hat er von 1740 bis 1748 die Kirche geleitet. Und dieser Prospero Lambertini hat die Kriterien aufgestellt, die zu beachten sind bei Selig- und Heiligsprechungen. Die werden hier ganz genau geschildert. Und nun hat Andreas Resch ein Buch herausgebracht, ein verhältnismäßig kleines Buch. Es hat nur so 120, 125 Seiten. Und in diesem Buch handelt er von den 67 Wunderheilungen in Lourdes. So viele Wunderheilungen sind kirchlich anerkannt worden. Im ersten Teil, in der Einleitung, spricht er auch über das Verfahren. Es gibt also ein Ärztebüro, das diese Heilung untersucht, und zwar unter medizinischem Aspekt, immer die Frage, ob diese Heilung natürlich erklärbar ist. Und er schildert dann die verschiedenen Kriterien, die hier bei einem solchen Verfahren zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel erste Überschrift: von der erklärten Heiligen zur unerwarteten Heilung. Also, dass jemand erklärt, er sei geheilt worden, und dann muss die ganze Krankheitsgeschichte untersucht werden, war er wirklich krank, und es wird dabei die Persönlichkeit auch irgendwie näher beleuchtet, ob es einen Betrug oder eine Simulation gab, eine Täuschung, und schließlich, wie ist also das Ganze zu beurteilen, sodass man am Ende sagt, es war eine unerwartete Heilung. Der nächste Schritt, von der unerwarteten Heilung zur bestätigten Heilung. Also man hat nicht geglaubt, dass, oder der Betreffende hat nicht geglaubt, dass er noch geheilt werden könnte, ist jetzt geheilt worden, und nun wird die Bestätigung, die Wahrhaftigkeit dieser Heilung durch die Ärztekommission festgestellt. Und dann die dritte Etappe, es wird der Bescheid der Anerkennung des außergewöhnlichen Charakters einer Heilung erlassen. Das Außergewöhnliche nennen nun die Ärzte nicht und sehen die Ärzte nicht im Wunder, denn der Arzt gebraucht nicht das Wort Wunder. Er kann ja von seinem ärztlichen Wissen her nicht sagen, da hat jetzt Gott etwas getan, hat Gott eingegriffen, sondern er kann nur prüfen, ob es außergewöhnlich ist vom Gesichtspunkt des Mediziners her, und er kann feststellen, dass diese Heilung plötzlich war. Das ist das Entscheidende, die Plötzlichkeit dieser Heilung. Und schließlich, es gibt Kriterien, die Heilung muss stabil und dauerhaft sein. Das heißt, vergeht eine Zeit, bis man feststellen kann, ob nun tatsächlich diese Heilung anhält. Deswegen können zum Beispiel Krebsheilungen, die es gibt, ganz schwer als Wunder anerkannt werden, denn es kann ja sein, dass jemand geheilt ist, aber dass vielleicht nach 10 Jahren wiederum die Krankheit durchdringt. Und so muss man lange warten, bis man eine Krebsheilung als Wunder anerkennen könnte. Also die Plötzlichkeit und die Dauerhaftigkeit. Und schließlich, wenn das die Ärztekommission feststellt, wird dann die ganze Untersuchung weitergegeben an den Bischof, und zwar den Ortsbischof des Geheilten. Und dieser erkennt dann dieses Geschehen, diese Heilung als Wunder an, wenn er mit seiner Kommission auch zu dem Ergebnis kommt, dass es sich hier um eine Wunderheilung handelt. Es wären dann jetzt einmal interessant und überlegenswert, einige dieser Wunderberichte, die Andreas Resch nun in seinem Buch nun darstellt. Ich könnte hier nun einmal verweisen auf die Wunder, die er in seinem Buch bringt. Allerdings wäre das zu ausführlich und zu umständlich, wenn ich jedes Wunder ansprechen würde. Ich will Ihnen nur einige dieser Wunder hier schildern. Das erste ist, die erste Frau, die geheilt worden ist, eine Catherine Latapie, eine Französin. Im Oktober 1856 stürzte Catherine von einem Baum und zog sich eine Verrenkung des Oberarms sowie eine Zerrung des rechten Armplexus zu, was zu einer Lähmung der rechten Hand vom Typ Ellenbogen führte. Katharina konnte die beiden letzten Finger der letzten der rechten Hand dem typischen Greifreflex verblieben. Also die beiden Finger waren immer eingebogen und sie konnte damit nicht richtig etwas umgreifen. Nehmen wir an, sie würde eine Schaufel ergreifen, die muss man eben mit der ganzen Hand, mit allen Fingern umgreifen. Das war ihr nicht möglich. Nun, sie ging dann hochschwanger, einer plötzlichen Eingebung zufolge, in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1858 um 3 Uhr früh morgens nach Lourdes, weckte ihre Kinder zuerst auf und dann ging sie zur Grotte und traf dort auf Bernadette, die gerade ihre 12. Vision hatte. Katharine kniete nieder und betete, dann tauchte sie ihre Hand in die kleine Mulde, in die das Quellwasser floss, das Bernadette 3 Tage zuvor nach dem Angaben der Dame freigelegt hatte. Sofort wurden ihre Finger wieder gerade und geschmeidig. Sie konnte diese, die auf keine medizinische Behandlung mehr angesprochen hatten, wieder strecken und beugen und genauso gut gebrauchen wie vor dem Unfall. Außerdem setzten auch die Wehen ein. Sie kehrte unverzüglich nach Hause zurück, wo sie noch am selben Abend ihr drittes Kind, Jean-Baptiste, zur Welt brachte, der, das ist jetzt auch erwähnenswert, 1882 zum Priester geweiht wurde. Und dann heißt es immer medizinisches Gutachten, Diagnose, Lähmung der rechten Hand für 16 Monate infolge Verrenkung des Oberarms und Zerrung des rechten Armplexus. Prognose, keine Aussicht auf Heilung. Therapie, angemessen, also sie wurde therapiert, vom Arzt behandelt, aber unwirksam, hatte keinen Heilungserfolg. Art der Heilung, plötzlich, vollständig und dauerhaft, medizinisch nicht erklärbar. Das ist das Ergebnis des medizinischen Gutachtens. Und dann hat eben der Bischof von Tarbes diese Heilung als Wunder anerkannt, 1862. Man könnte noch weitergehen und etwa das zweite Wunder, das hier geschildert ist, erwähnen von Louis Bourriet. Er war Steinmetz und erlitt 1838 bei der Explosion einer Sprengmine in einem Steinbruch, bei der sein Bruder unmittelbar neben ihm getötet wurde. Eine irreversible Schädigung des rechten Auges. Auch die Sehkraft des linken Auges wurde in der Folge zunehmend schwächer, weshalb Bourriet bei der Schnellpost von Cazenave im Dienst trat, wo der Vater von Bernadette zu Beru sein Arbeitskollege war. Er hat also seinen Beruf gewechselt und dabei den Vater der Bernadette kennengelernt. Und jetzt möchte ich Ihnen bloß vorlesen, was der Doktor dann aufgezeichnet hat auf diese Aussagen von Bourriet hin. Wörtlich. Sobald Bernadette die Quelle, die so viele Kranke heilt, aus dem Boden der Grotte ausgegraben hatte, hatte ich den Wunsch, zu diesem Wasser Zuflucht zu nehmen und mein rechtes Auge zu heilen. Als ich in Besitz dieses Wassers gekommen war, betete ich zu unserer lieben Frau von der Grotte und flehte demütig, dass sie mir beistehen möge, während ich mein rechtes Auge mit dem Wasser aus ihrer Quelle wasche. Ich wusch und wusch mein rechtes Auge innerhalb kurzer Zeit mehrmals und nach diesen Waschungen konnte ich so ausgezeichnet sehen wie jetzt. So also der Bericht von Bourriet, den der Arzt aufgezeichnet hatte. Dann könnte man noch weiter meiner Frau, die von einem Buben, also die Aussage ist von einer Frau, wenn sie handelt von einem Buben, Justin, er kränkelte nach Aussagen seiner Mutter von Geburt an und galt als behindert. Mit 2 Jahren wies er einen enormen Wachstumsrückstand auf und konnte noch nicht gehen. Außerdem fieberte er immer wieder und siechte dahin. Schließlich heißt es, die Mutter beschloss, trotz des behördlichen Verbots zur Grotte zu gehen. Wie Sie vielleicht wissen, haben die Behörden den Besuch der Grotte verboten. Die Mutter ging trotzdem hin. Am späten Nachmittag brachte sie das Kind zur Grotte, wo sich, obwohl verboten, bereits eine Menschenmenge eingefunden hatte. Mit dem Kind im Arm betete sie einen Augenblick lang zur Gottesmutter und entschloss sich dann, den sterbenskranken Jungen in der Mulde, die Arbeiter kurz zuvor ausgehoben hatten, zu baden. Unter Geschrei versuchten die Umstehenden, sie daran zu hindern, ihr Kind umzubringen, so haben es die Leute vermutet. Nach einer Weile hob sie Justin wieder aus der Mulde, trocknete ihn ab und machte sich mit dem nur noch schwach atmenden Kind nach dem Nachhauseweg, voller Zuversicht, dass die Jungfrau zu Hilfe kommen werde. Nach einer ruhigen Nacht, in der Justin mehr als je zuvor beobachtet wurde, erholte sich der Kleine in den folgenden Tagen ja noch mehr. Er begann zur Überraschung der Anwesenden zu gehen. Alles kam ins Lot. Wie der Erwarten stellte sich auch das Wachstum ein. 2 Jahre nach der Heilung wurde Justin vom Professor Dr. Henri Verger neuerlich untersucht. Dieser schreibt, er hat Körperfülle und eine frische Farbe. So die Heilung des kleinen Jungen. Man könnte dann noch weitergehen und etwa die Heilung von Pierre de Rutter besprechen. Es war die erste Heilung eines Menschen, der außerhalb Lourdes geboren ist oder außerhalb Frankreichs geboren ist. 1867 wurde Pieters linkes Bein durch einen umstürzenden Baum zerschmettert. Die Folge ein offener Bruch beider Knochen, Schien- und Wadenbein im oberen Drittel des linken Unterschenkels. Eine Wundbrandentzündung, die stark heiterte, sodass die Enden der Bruchstücke, die im Eiter schwammen, ließen jede Hoffnung auf eine Konsolidierung schwinden. Dies noch dazu in einer Zeit, in der die antiseptische Behandlung noch unbekannt war. Und dann heißt es später, am Morgen des 5. April 1875 machte er sich auf den Weg und erreichte, gestützt von seiner Frau, die ersehnte Grotte. Völlig erschöpft ließ er sich auf eine Bank nieder, stillte den Durst mit dem Wasser der Grotte und fühlte sich daraufhin ein wenig wohler. Während er sich dann im tiefen Vertrauen ins Gebet versenkte, erfasste ihn eine eigentümliche Unruhe. Nahezu außer sich stand er auf, ging ohne Krücken umher und warf sich vor dem Bild seine himmlische Mutter auf die Knie. Nach einigen Minuten innigen Gebetes kam er wieder zu sich und merkte zu seinem Erstaunen, dass er seine Krücken nicht hatte. Die Konsolidierung des Knochens ereignete sich innerhalb weniger Minuten. In den folgenden Tagen untersuchte Dr. Affenaar sein geheiltes Bein und bemerkte, sie sind gründlich geheilt. Also hier kann man sagen, es wurde ein Knochen, der gebrochen war, 2 Knochen eigentlich, wurden geheilt und auch die Folgen, die Eiterung, alles war überwunden. Man könnte jetzt noch weitere solcher Heilungen durchgehen. Resch bringt ja 67 Wunderheilungen. Es handelt sich von Kranken, die etwa Lungentuberkulose hatten mit Kavernenbildungen, also die Lunge schon Löcher hatte und mehrere solcher Lungentuberkulosen mit Kavernenbildung sind berichtet. Diese Kranken wurden geheilt. Es sind auch Kinder mit 2, 3 Jahren geheilt worden. Davon möchte ich jetzt nicht länger sprechen. Es wäre wahrscheinlich für Sie einerseits natürlich interessant, wenn man solche Beispiele hört, aber es wäre für mich nur die Aufgabe vorzulesen. Da kann ich sagen, wenn Sie interessiert sind, schauen Sie sich dieses Buch selber an und lesen Sie diese kurzen Berichte, die also sehr sachlich dargestellt sind, lesen Sie sich die durch. Es handelt sich immer um Fälle, mit einer klaren Diagnose, und die Heilung wurde ärztlich bestätigt. Man hat heute eben im 20. und 21. Jahrhundert noch mehr als früher die Möglichkeit der Röntgenaufnahme. Man kann also genau an diesen Röntgenbildern feststellen, wie war die Krankheit und wie war der Kranke nach der Heilung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich habe Ihnen einige dieser Heilungen mit Diagnose und Feststellung der Ärztekommission vorgetragen und möchte jetzt versuchen, auf einige dieser Fälle näher einzugehen und sozusagen einige Gesichtspunkte zu ihrer eigenen Betrachtung, zu Überlegung oder auch, wenn die Zeit reicht, für die spätere Diskussion am Ende dieses Vortrags vortragen. Einmal kann man sagen, es handelt sich immer um aussichtslose Fälle. Und zweitens, es ist immer die Heilung und der Verlauf der Krankheit medizinisch festgestellt worden. Also in keinem Fall kann man sagen, es war irgendwie eine kirchliche Manipulation. Die Kirche, der Bischof, nimmt erst am Ende der medizinischen Sitzungen Stellung und erklärt dann, je nachdem, dass es sich um ein Wunder handelt. Darauf möchte ich als erstes hinweisen. Interessant wäre auch Folgendes. Bei vielen dieser Geheilten kann man eine Reaktion feststellen. Natürlich ist in diesem Buch nicht bei jedem Geheilten angegeben, wie er dann gelebt hat. Es lag ja das Interesse vor allem auf der Heilung, auf der Tatsache der Heilung. Aber manchmal stößt man auf solche Reaktionen, dass man nebenbei sozusagen darauf aufmerksam gemacht wird, etwa, dass Leute ins Kloster eingetreten sind, dass Leute dann ihren Beruf aufgegeben hat, beziehungsweise sich mehr in einen sozialen Beruf, einem sozialen Beruf gewidmet haben. Also, wenn jemand sagen kann, mir wurde das Leben neu geschenkt. Ich wäre vielleicht in 2-3 Monaten nach ärztlicher Erfahrung gestorben. Und jetzt bin ich geheilt worden. So muss das eigentlich eine Reaktion auch beim Geheilten hervorrufen. Sie wissen, im Evangelium sind von den 10 Aussätzigen alle geheilt worden, aber nur einer kam zurück und dankte. Auch diese Frage kann man mit stellen, wie haben die Geheilten reagiert. Also, ich will es jetzt nicht vorlesen, aber bei vielen sind auch Bilder hier abgedruckt. Und da kann man feststellen, die sind dann ins Kloster gegangen, haben ihr ganzes Leben dann Gott geschenkt und geweiht aus Dankbarkeit. Das wäre so ein Aspekt, den man hier mal weiter behandeln kann. Und wenn viele sagen, warum ich nicht, da muss ich natürlich jetzt sagen, ich weiß es nicht, aber würden wir vielleicht zu den 9 Aussätzigen oder zu dem einen gehören, der zurückgekehrt ist und gedankt hat? Das sind vielleicht Fragen, die man sich stellen kann bei einer solchen Lektüre. Aber eine weitere Frage. Die Frage lautet, woher kam die Heilung? Wenn man die Berichte durchliest, muss man sagen, viele der Geheilten sind in Kontakt gekommen mit dem Lourdeswasser. Aber es gab auch eine andere häufige Heilung bei der Segnung mit dem Allerheiligsten. Dass der Bischof durchging oder ein Priester und hat die Kranken einzeln gesegnet. Und diese Kranken sind überraschend bei diesem Segen geheilt worden. Da ist jetzt Folgendes interessant. Und vielleicht lassen sich diesen Gedanken einmal durch den Kopf gehen. Woher kam diese Heilung? Natürlich würden wir jetzt sagen, die kam von Gott oder von Christus oder die Gottesmutter hat dies erfleht. Aber erlauben Sie, dass ich jetzt ganz einfach frage. Ist jetzt die Heilung direkt vom Himmel gekommen zu diesem Kranken? Oder kam sie von dieser konsekrierten Hostie her? Ich möchte Ihnen jetzt hier etwas erzählen von der Heilung von Bruder Leo Schwager. Das war ein Schweizer, ein Benediktinerbruder. Der wurde nach Lourdes gebracht und schloss sich nach Lourdes zu pilgern mit einem Pilgerzug und wurde dann ins Bad, in die Bäder geführt. Bei der darauffolgenden Sakramentenprozession verschwanden beim Segen mit dem Allerheiligsten unter den Augen der begleiteten Ärzte all seine Symptome, also beim Segen. Professor Barbin von der medizinischen Fakultät in Nantes, ein unmittelbarer Augenzeuge der außergewöhnlichen Heilung, schreibt in seinem Bericht, dass er plötzlich einen ziemlichen Lärm vernahm und seinen Blick daraufhin sogleich den Kranken zuwandte. Da sah er, wie sich links von ihm ein Ordensmann von der Trage auf die Knie warf. Also, der war auf der Trage und im nächsten Augenblick war er auf den Knien. Er sah aus wie in Ekstase und blickte unverwandt das Allerheiligste an, das sich von ihm entfernte. Barbin bemerkte zugleich, dass er kaum Luft zu holen schien, so als habe er einen Schlag oder eine heftige Rührung erfahren. Am Ende der Prozession stand Bruder Leo ohne jede Hilfe auf. Er konnte wieder gehen, sprechen, sehen und essen. Er hatte eine multiple Sklerose. Und nun kam die plötzliche Heilung. Jetzt wieder nun zurück zur Frage, woher kam die Heilung? Direkt vom Himmel? Also der Geheilte hat es empfunden, da gibt es mehrere Beispiele dafür, als eine Heilung, die direkt jetzt von der konsekrierten Hostie ausging. Er schaut ja dahin, Bruder Leo schaut dahin, ganz ekstatisch und warf sich vor dem Allerheiligsten auf die Knie. Das kann in uns den Glauben an die Gegenwart Christi in dieser Hostie, dieser konsekrierte Hostie stärken. Dass also der, der geheilt hat, in dieser Hostie ist und dass von daraus die Kraft kam. Der Gedanke kam mir bei der Lektüre. Man kann darüber nachdenken. Dann, es wird oft gesagt, es könnte vielleicht die Heilung das Ergebnis einer Autosuggestion sein. Das heißt, dass einer so stark sich einbildet, er ist geheilt worden, dass tatsächlich diese starke Einbildung ihn gesund macht. Das ist vielleicht manchmal möglich bei gewissen Fiebererscheinungen. Ich bin kein Arzt, aber wenn ich jetzt so ein bisschen oberflächlich daher spreche, vielleicht ist es manchmal möglich. Aber wenn man alle diese Fälle überschaut, einen Buben mit 2 Jahren, Francis Pascal, über den ich nicht gesprochen habe, der Bub konnte sich noch gar nicht eine Heilung sozusagen autosuggestieren. Das ist, glaube ich, in diesem Fall gar nicht möglich, dass ein kleiner Bub schon sich so etwas einbildet, ein Bub, der gar nicht in der Lage war, sozusagen Erwartungen zu stellen. Der hat eben nur gelitten, soweit er nun sein Leiden überhaupt analysieren und überdenken konnte. Er ist hier dargestellt im Buch als kleiner Bub und er war im Alter von 3 Jahren und 10 Monaten. Kann man sich da eine Autosuggestion vorstellen, dass jemand sich das selbst so stark einbildet, dass die Einbildung Wirklichkeit wird? Ich glaube, das ist auch nicht möglich. Aber noch eine weitere Frage. Pater Andreas Resch bringt zum Schluss dieses Buches eine Tabelle. Diese Tabelle fasst zusammen, was hier im ganzen Buch geschildert ist. Einmal also die Namen der Geheilten und der Wohnort. Das ist in der ersten Tabelle festgehalten. Von allen 67 kirchlich anerkannten Heilungen. Die zweite Tabelle fasst die Diagnose zusammen. Also Lähmung der rechten Hand von Katharina Latabie, von der ich gesprochen habe, oder völlige Blindheit auf dem rechten Auge von Louis Bouliet. Und so sind immer die Diagnosen kurz angegeben. Die dritte Tabelle handelt vom Alter zum Zeitpunkt der Heilung. Und diese Tabelle habe ich analysiert und komme nun zu folgendem Ergebnis. Von den Geheilten waren die unter 10 Jahre waren, also bis 10 Jahre, sind 2 Fälle geschildert. Bis 20 Jahre, 9 Fälle. Bis 30, 23 Fälle. Wobei natürlich eine Frage ist, wenn es 30 oder genau im 30. oder 40. Jahr ist, wo rechnet man den hin? Bis 40, als ihnen die zwischen 30 und 40 Jahre waren, als sie geheilt wurden, sind 25 Fälle, 15 Fälle. Bis 50, 10 Fälle. Bis 60, 5 Fälle. Bis 70, ein Geheilter. Der älteste Geheilte ist 64 Jahre. Auch darüber kann man sich Gedanken machen. Nämlich, warum sind eigentlich alle, sind die meistgeheilten bis 30, also zwischen 20 und 30 Jahren und keiner über 70. Die sind ja meistens am ehesten krank, oder da gibt es die meisten Krankheiten in diesem Alter. Man wird sagen, wahrscheinlich ist auch die Aufgabe, die einen noch zu erfüllen hat in diesem Leben, sei es als Mutter, als Vater, wird diese Aufgabe berücksichtigt. Und Gott will eben, dass Menschen diese Aufgabe im Leben erfüllen können. Also der Weltdienst sozusagen. Und warum jetzt niemand über 70? Wenigstens, wenn man dieses Buch nimmt mit den 67 Heilungen. Es ist keiner über 70. Sind die Gott weniger wert? Das wäre meiner Meinung nach völlig falsch. Gott liebt die genauso, aber haben die eigentlich noch eine Aufgabe? Oder wäre es eine Hilfe, wenn die geheilt werden würden? Oder sagt der liebe Gott nicht eher, für dich ist es jetzt am besten, dass du heimgehst zu mir? Also die Frage, warum ist keiner der Geheilten über 70, warum nur einer über 60, warum die meisten bis 30? Der Mensch hat eine Weltaufgabe, einen Weltdienst. Und gibt er eine Zeit, wo er sagt, eine Heilung wäre für dich wahrscheinlich nicht das, was ich als Wohltat für dich bezeichnen würde. Und darum heile ich dich nicht. Also man kann anhand dieser Tabelle sich auch Gedanken machen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, manche werden sagen, Wunder, das ist ja ein Zwang zum Glauben, weil hier etwas demonstriert wird. Gott zeigt seine Nähe, sein Können, seine Gegenwart. Ein Zwang zum Glauben ist das Wunder nicht. Die Menschen zur Zeit Jesu haben seine Wunder gesehen, haben aber dann gesagt, er hat diese Kraft vom Teufel, er steht mit Beelzebub in Verbindung. Also zum Glauben werden wir nicht gezwungen. Es ist immer die Freiheit des Menschen geachtet. Er kann auch etwas ablehnen. Wenn er nicht innerlich offen ist, wird er das Wunder nicht verstehen. Morgen werden Sie einen Vortrag hören über Émile Zola, der auch Lourdes erlebt hat und der es völlig geleugnet hat. Ein weiterer Aspekt, über den man nachdenken könnte, ist das Verhältnis von den Heilungen, von den gemeldeten Heilungen zu den kirchlich Anerkannten. Es sind ca. 7000 Heilungen gemeldet worden. Also, dass Leute gesagt haben, ich hatte diese oder jene Krankheit und die ist verschwunden, ich bin geheilt. Aus irgendeinem Grund kam es zu keiner Untersuchung, keiner medizinischen Untersuchung. Oder manche haben sich gar nicht gemeldet, haben gesagt, ich bin geheilt worden, aber ich will mir die Arbeit der langen Untersuchung sozusagen, den Behördengang von Ärzten und zu den kirchlichen Zuständigen, den will ich mir sparen, und die haben sich überhaupt nicht gemeldet. Also es sind 7000 Heilungen gemeldet, nur 67 sind anerkannt worden. Das ist auch eine Relation, die zu denken gibt. Wieso ist es, sind es nicht mehr? Andererseits kann man sagen, die geringe Zahl 67 belegt die Vorsicht der Kirche, ein Wunder anzuerkennen. Goethe hat einmal gesagt, das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Er meint damit, dass ein Gläubiger Wunder sucht und deshalb an Wunder glaubt und glauben will. Diese Relation belegt, dass die Kirche gar nicht die große Wundersucht hat und auch nicht pflegt und auch nicht fördert. Nur 67 von 7000 Heilungen, angeblichen Heilungen, muss ich sagen, sind kirchlich anerkannt worden. Aber die Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe, gibt es Wunder oder nicht? Oder wenn Leute sagen, die gibt es nicht. Wenn wir diese Wunder bei Lourdes einmal uns in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen, die Genauigkeit der Untersuchungen der Kranken, die Genauigkeit der Dauerhaftigkeit der Heilung, die plötzlich sein musste, wenn man dieses Prozedere einmal genau studiert, dann wird man sagen, die Kirche ist bei der Anerkennung dieser Wunder, Gott sei Dank, sehr vorsichtig. Denn nur ein Wunder, das leichtfertig anerkannt worden wäre und sich später als Täuschung oder Manipulation herausstellen würde. Nur ein solches vorgetäuschtes Wunder würde wahrscheinlich das ganze Unternehmen zerstören. Würde also Lourdes so diskreditieren, dass man sagen würde, schaut, das Ganze ist überhaupt nicht glaubwürdig. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich habe Ihnen jetzt einige solcher Fragen vorgelegt, die eben im Zusammenhang mit den 67 kirchlich anerkannten Wunderheilungen uns kommen können. Also Fragen, woher kommt die Kraft? Warum keiner über 70? Sind Wunder Glaubenszwang? Sind Wunder Autosuggestion? Hat der Christ eine Wundersucht? Ist die Kirche am Wundern interessiert? Ist sie zu Recht vorsichtig? Diese Fragen stellen sich, wenn man die Wunder von Lourdes untersucht, und ich glaube, man kann die Ablehnung der biblischen Wunder, der Wunderberichte, die wir Sonntag für Sonntag im Gottesdienst immer hören, man kann diese Ablehnung dann mit ziemlichem Recht zurückweisen und sagen, es gibt auch heute noch das, was Jesus gesagt hat. Diese Zeichen werden ihnen folgen. Und in der Apostelgeschichte ist ebenfalls von solchen Wundern die Rede, wie sie Jesus geweckt hat. Die Zeichen sind gefolgt und es gibt diese Zeichen auch heute noch in der Kirche. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
Die Wunderheilungen von Lourdes, darum ging es heute in der Credo-Sendung mit Professor Anton Ziegenaus, dem emeritierten Dogmatikprofessor von der Universität Augsburg. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ja, Professor Ziegenaus, um gerade auch nochmal an Schamoni und auch Ihre am Ende des Vortrags geäußerten Gedanken nochmal zurückzukommen, ein bisschen haben wir auch in dieser Frage und gerade auch in dieser Frage so ein bisschen das Prinzip und das Wesen auch von Kirche vor uns. Das heißt, wer gerade durch diese Verbindung von Wilhelm Schamoni, der neutestamentlichen Wunderberichte mit eben späteren Wundern, dass man auch wirklich deutlich sehen kann, die Kirche blickt nicht einfach nur, wenn sie von Christus spricht, Christus verkündet und in den Sakramenten spendet seine Gnade, dann ist das nicht irgendwie etwas, was im Rückblick auf etwas passiert, sondern es ist ein Handeln, das aus einer ganz realen Präsenz heraus geschieht.
Ja, also die Gegenwart Gottes geht weiter. Also es war nicht nur mit Christus so, es lebt ja Christus fort in der Kirche. Und die Heiligen haben ja die Wunder nicht selber gewirkt. Wenn man also zu Pfarrer von Haas, der auch so ein Vermehrungswunder gewirkt hat, wenn man zu ihm gesagt hätte, du hast ein Wunder gewirkt, so würde er das entschieden von sich gewiesen haben. Er hat immer gesagt, das war eben eine Heilige, die er besonders verehrt hat. Also es wirkt Gott selber fort. Und wer in der Neuzeit die Wunder leugnet, die Möglichkeit der Wunder, der ist meistens dann in einem Deismus verfangen. Das heißt in der Vorstellung, dass Gott jetzt der Welt fern ist und die Welt dem Ablauf der Naturgesetze überlassen habe.
Danke für diesen Abend, für diese Ihre Einblicke, die Sie uns gewährt haben, Professor Ziegenaus. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass auch Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Die Buchangaben zu der heutigen Sendung, insbesondere auch die Veröffentlichungen von Andreas Resch, der hier ausführlich besprochen wurde, das finden Sie, wenn Sie sich da ganz gleich dafür interessieren und nochmal ins Internet möchten oder uns vielleicht ja auch im Internet hören. Auf horeb.org im Tagesprogramm gibt es neben der Sendung dieses Infofeld, das viereckige Kästchen. Wenn Sie da auch ranklicken, dann finden Sie diese Buchangaben schwarz auf weiß und auch einen Link zu der Homepage von Andreas Resch. Natürlich, ganz klassisch, auch bei unserem Hörerservice werden diese Angaben hinterlegt sein. Den können Sie dann morgen wieder anrufen. Auch eine CD wird es von dieser Sendung geben und natürlich auch eine Version in unserem Podcast- und Download-Angebot. Noch einmal herzlichen Dank, Professor Ziegenaus. Sie haben schon auf die morgige Sendung verwiesen. Morgen wird es also um einen prominenten Vertreter, sagen wir so der Leugner dieser Wunder gehen, um Emile Zola. Dann werden wir Dr. François Reckinger hören. Danke Ihnen, Herr Professor. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Wir sind immer in dieser Nacht die Nacht ist immer ein Symbol sozusagen für das Dunkel und auch für manches Dunkel in ihrem Leben. Die Wunder sind ja immer ein Beleg, dass Gott da ist im Heute. Und der Segen will uns immer in dieser Nacht, in diesem Dunkel verbinden. vielleicht auch für manche in dieser Angst, für andere in ihrer Krankheit, die leiden die ganze Nacht, denken wir an diejenigen, die nicht schlafen können. Für all diejenigen bitten wir, und das ist der Sinn eigentlich des Segens, ein Gebet und eine Zusprache der Gegenwart Gottes. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.